Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite, auch im Livestream. Freut mich, dass wir auch heute wieder Gottesdienst feiern dürfen und dass wir auch eine Predigt hören dürfen. Heute möchte ich die Predigt mit zwei Zitaten beginnen. Das erste Zitat, das ist von Aesop. Das ist ein Mann, der schon länger nicht mehr unter uns Menschen lebt, schon länger gestorben ist. 500-600 vor Christus hat er gelebt. Er sagte, den Verrat benutzt man, aber den Verräter liebt man nicht. Und rund 600 Jahre später sagt Tacitus oder Tacitus, Verräter sind selbst denen, deren Sache sie dienen, verhasst. Also recht einfach, um was es heute bei uns in der Predigt gehen wird. Das Thema ist heute, wie es auch auf dem Beamer vorne zu sehen ist, Verrat. Verrat ist der Titel unserer heutigen Predigt. Nun, wenn wir über Verrat nachdenken oder auch wenn du über Verrat nachdenkst, ist die Frage, was kommt dir da in den Sinn, wenn du das Wort Verrat hörst? Wir können auch gerne einfach mal ein paar Schlagworte hier nach vorne bringen. Was kommt dir in den Sinn, wenn du über Verrat nachdenkst?
Gemeinheit.
Enttäuschung, jawohl, Gemeinheit. Judas, jawohl, genau, der berühmteste Verräter überhaupt. Gemeinheit, vielleicht auch solche Dinge wie, gut, ich vielleicht nicht. Oder auch Hochverrat, wenn es über einen Staat geht. Und auch in der Vorbereitung auf diese heutige Predigt habe ich mal nachgeschlagen, was eigentlich die Definition von Verrat ist. Da heißt es, Verrat ist ein besonders schwerer Vertrauensbruch, der die angenommene Loyalität verletzt. Eine Person, die einen Verrat begangen hat, wird dann als der Verräter bezeichnet. Im Einzelfall können Geheimnisse an andere Nutznießer verraten werden oder generell kann eine Person oder Gruppe im Stich gelassen werden. Und dann weiter heißt es, ist Geheimes nicht für andere Bestimmtes bekannt machen. Also wenn du irgendwas weitergibst, was eigentlich nur für eine bestimmte Person gedacht ist und du gibst es einfach weiter. Die Treue brechen Preisgabe eines Geheimnisses. Und die Konsequenzen, was wir auch gerade schon als Schlagworte hatten, vielleicht auch Wut und die Enttäuschung darüber, dass jemand etwas verraten hat. Die Frage ist, was hat das jetzt mit unserer heutigen Predigt zu tun? Und auch das ist recht leicht zu erraten. Wir hatten schon das Schlagwort Judas und wir sind in unserer Predigtreihe, für die, die jetzt neu dazu gekommen sind oder auch vielleicht im Livestream zum ersten Mal hier eine Predigt mithören von Krassau. Wir predigen durch das Lukas-Evangelium und wir sind dieses Mal im Kapitel 22 im Lukas-Evangelium angekommen. Aber bevor wir in unseren Text reingehen und genauer schauen möchten, was in diesem Kapitel 22 steht, wollen wir zur besseren Einordnung und um einfach ein besseres Verständnis für das zu haben, was wir uns dann anschauen werden, einen Blick in das Rahmengeschehen werfen, also einen Blick in den Kontext. Wir wissen, Jesus war mit seinen Jüngern recht lange Zeit unterwegs gewesen. Und zwar war er von Galiläa, das ist relativ im Norden von Israel, auf der Reise Richtung Süden. Er ist dann durch Samarien durchgezogen und sein Ziel, was er vor Augen hatte, das wissen wir, war Jerusalem. Und diese Reise hatten wir uns angeschaut in den Kapiteln 9 bis 19 im Lukas-Evangelium. Und seit wenigen Tagen nun sind Jesus und seine Jünger in Jerusalem angekommen. Dort hat es einen triumphalen Empfang gegeben. Jesus ritt auf einem Eselsfüllen in Jerusalem ein und ein Füllen, das wissen wir auch, ist ein Esel, auf dem noch nie ein Dienst verrichtet wurde, also ein recht junges Tier. Und Jesus ritt den Ölberg hinunter in Jerusalem, sah die Stadt vor sich und die ganze Menge um ihn herum, die standen rechts und links und lobten ihn und haben auch Palmzweige auf die Straße gebettet. Und in Lukas 19, Vers 38 lesen wir, da lobte ihn die Menge und schrie, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. So wurde Jesus empfangen, als er in Jerusalem angekommen ist. Und das war jetzt ziemlich genau 5 Tage her, als Jesus so in Jerusalem von der Menge bejubelt wurde und willkommen geheißen wurde. Und wir denken jedes Jahr an diesen triumphalen Empfang von Jesus an Palmsonntag. Das ist dieser Einzug von Jesus in Jerusalem. Und 5 Tage später, also 5 Tage nach Palmsonntag, feiern wir jährlich Gründonnerstag, genau. Also Donnerstag, wir hier sagen der Gründonnerstag. Und Jesus befindet sich jetzt eben genau an diesem Gründonnerstag in einem Garten. Und der Garten, in dem er sich befindet, ist der Garten Gethsemane. Der Garten Gethsemane. Und jetzt ist die Szene aber eine komplett andere. Jetzt in diesem Garten, wo Jesus sich mit seinen Jüngern befindet, ist keine jubelnde Menge mehr da, die ihn herzlich willkommen heißt. Es sind auch keine Palmzweige, die ihm zu Ehren geschwungen werden. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, 5 Tage später, ist es Nacht. Jetzt reitet Jesus auch nicht auf einem Eselsfüllen, sondern er liegt auf seinen Knien. Und uns wird beschrieben, dass er in einem ringenden Kampf ist und er betet so sehr, dass sein Schweiß wie Blutstropfen auf den Boden fällt. Jesus weiß und ist sich bewusst darüber, was als nächstes folgen wird. Er weiß um den bevorstehenden Kreuzestod, um den Kelch des göttlichen Zorns, den er zu trinken haben wird. Er weiß auch um die ganzen körperlichen Leiden, die auf ihn zukommen. Um sein Fleisch, das zerschunden und zerrissen werden wird. Er wird gefoltert werden auf eine Art und Weise, die wir uns kaum vorstellen können. Und zusätzlich wird er auch diesen Becher des göttlichen Zorns, den Kelch des Grimms Gottes, wie es in der Bibel beschrieben wird, komplett trinken müssen. Den Kelch des Grauens und des Entsetzens. So ist es die Szenerie in dem Garten Gethsemane. Und all das vor Augen, dieses Grauen, was auf ihn wartet und er weiß, was auf ihn zukommen wird, treibt es ihn aber umso mehr ins Gebet. Und zwar so sehr, dass nicht nur seine Gedanken laufen oder dass sich seine Lippen bewegen, sondern so sehr, dass sein ganzer Körper im Gebet an seine Belastungsgrenze kommt. So sehr, dass sein Schweiß runtertropft vom Körper und zwar so, wie Blutstropfen auf den Boden fallen. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können oder ob wir auch ansatzweise jemals schon so gebetet haben, dass wir wirklich geschwitzt haben und wir auch an die Grenzen von dem, was wir überhaupt in der Lage sind zu leisten, gekommen sind. Und so sehr hat Jesus hier gebetet. So ist die Szenerie in dem Garten Gethsemane. Und seine Jünger, die sind nicht weit weg. Die sind auch mit ihm in diesen Garten Gethsemane gekommen. Und was machen sie? Sie schlafen. Und Jesus geht zu ihnen hin und spricht, das ist dann in Vers 46 vom Kapitel 21. Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und genau hier beginnt jetzt unser Text in diese Szene hinein. Wir lesen die Verse 47 bis 53 aus Lukas 22. Lukas 22, 47 bis 53. Auch wer möchte, vorne zum Mitlesen. Während er, also Jesus, noch redete, siehe, da kam eine Schar und der, welcher Judas hieß, einer der 12, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, sprachen sie zu ihm, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da antwortete Jesus und sprach, lasst ab davon. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Es sprach aber Jesus zu den obersten Priestern und Hauptleuten des Tempels und zu den Ältesten, die an ihn herangetreten waren, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und mit Stöcken. Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Wir wissen, dass es heute um Verrat gehen wird. Und wir haben das Rahmengeschehen uns angeschaut. Wir wissen jetzt, wo Jesus und seine Jünger sich gerade befinden und haben jetzt auch den Text gelesen. Um auch besser zu verstehen und besser einordnen zu können, hilft es immer wieder, den Text zu gliedern. Und das habe ich auch gemacht und insgesamt 5 Abschnitte gefunden, bei diesem recht kurzen Text, in welche 5 Abschnitte ich diesen Text eben gegliedert habe. Und der erste Abschnitt habe ich überschrieben mit Annäherung oder der Vorhabensbeschreibung. Der zweite Abschnitt wird sein der Verrat. Der dritte, die Reaktion der Begleiter oder der Jünger, nämlich Verteidigung und Verletzung. Der vierte Abschnitt ist dann die Reaktion von Jesus. Das wird die Heilung sein und zuletzt dann die Rede oder die Lehre Jesu an die Obersten, die hohen Priester, die mit dabei waren. Steigen wir also in den Text ein, in unseren ersten Teil. Die Annäherung oder die Vorhabensbeschreibung, das finden wir in Vers 47. Hier finden wir also die Beschreibung zu dem Rahmengeschehen. Da steht, während er aber noch redete. Wir hatten gesehen in den einleitenden Gedanken und auch schon gehört, dass Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane war. Kurz davor, also am Laufe des Donnerstagabends, hatte Jesus das letzte Passamahl oder wir sagen das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert. Und bei diesem Passamahl, bei welchem traditionell ein Lamm oder auch eine Ziege geschlachtet wird, und bei diesem Passamahl, da erinnern sich die Juden an die Befreiung durch Gott, an die herrliche Befreiung aus Ägyptenland. Deswegen wird es gefeiert. Also es ist ein Mahl, was jährlich gefeiert wird als Gedächtnis an diese Befreiung von dem Volk Israel aus Ägypten. Und bei diesem Passamahl war auch Judas mit zugegen. Der war also mit dabei. Und aus Johannes 13, also nicht aus Lukas, sondern aus dem anderen Evangelium, aus Johannes 13 wissen wir, dass Judas direkt nach dem Passamahl und nachdem er den Bissen genommen hatte, den Jesus ihm dann gegeben hatte, den Raum, in dem Jesus und seine Jünger waren, verließ. Das steht in Johannes 13, Vers 30. Da steht dann, als nun jener, also Judas, den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Also das ist die Vorgeschichte. Und nun kam er, also Judas, wieder. Allerdings ist er nicht alleine gekommen, sondern der Judas hat hier, wir lesen es in Lukas 22, im Vers 47, eine ganze Schar mit sich gebracht. Eine Schar, die er anführte. Und aus den Versen 50 und 52 wissen wir auch, wer denn diese Schar war. Also was waren das für Männer oder Menschen, die hier mit Judas in diesen Garten Gethsemane gekommen waren. Und zwar, es waren der Knecht oder auch Knechte des hohen Priesters. Es waren hohe Priester selbst. Es waren die Hauptleute des Tempels und es waren Älteste. Judas war hier also mit der kompletten Elite und mit der geistlichen Führungsmannschaft der Juden abends, nachts hier im Garten Gethsemane angerückt. Diejenigen, die sonst in langen Gewändern, in edlen Kleidern und in vornehmen Roben, die Respekt und auch Führungspersonen von dem jüdischen Staat darstellten, die waren nun in dieser Nacht mit Judas in diesen Garten Gethsemane gekommen. Und dass sie nicht in besonders friedlicher Mission unterwegs waren, das lesen wir in Vers 52, können wir ziemlich schnell erkennen, sie waren nämlich mit Schwertern und Stöcken bewaffnet gekommen. So kommt keiner, der Frieden sucht. So, und worin bestand nun das Ziel Judas und das Ziel der von ihm angeführten Operation derer, die hier hingekommen waren in den Garten Gethsemane? Lesen wir: Und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Vers 47. Da fragen wir uns, was ist das für ein Ziel? Also warum kommt er jetzt in den Garten, um jemanden zu küssen? Also warum möchte hier ein Mann einen Mann küssen? Das hat jetzt nichts mit heute vielleicht immer normaler erscheinenden öffentlichen Liebesbekundungen gleichgeschlechtlich orientierter Menschen zu tun, sondern der Kuss war zur damaligen Zeit eine alltägliche Form der Begrüßung. Wir lesen in 1. Thessalonicher 5, 26, dass Paulus auch die Thessalonicher aufgefordert hat, dass sie, wenn sie einander gegrüßt haben, dass sie sich mit dem heiligen Kuss grüßen sollten. Also die haben sich dann auf die Wange geküsst. Es war also ein heiliger Kuss, um einen Bruder zu küssen. Und auch heute in anderen Kulturen ist es nach wie vor üblich, dass man sich mit einem Kuss begrüßt. Jetzt in Corona-Zeiten eher schwierig, aber es wird immer noch gehandhabt. Aber hier war es kein heiliger Kuss, der durchgeführt werden sollte, sondern es war ein vorher vereinbartes Zeichen des Verrats. Judas hatte vorher mit seinen Auftraggebern abgemacht, dass der, welchen er küssen würde, dass der derjenige sei, den er verraten würde. Das war also das Ziel Judas, Jesus zu verraten, damit Jesus festgenommen werden konnte. Unser zweiter Abschnitt, hier waren noch die Menschen, unser zweiter Abschnitt ist der Verrat. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde. Es hat ihn nicht schockiert. Er wusste, was geschehen würde. Er war vorbereitet und trotzdem wird es ihn zutiefst erschüttert haben. Jesus hatte seinen Jüngern kurz zuvor beim Passamahl gesagt, das lesen wir in Vers 21, 22 von Lukas 22, doch siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir auf dem Tisch, und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Er wusste ganz genau, was geschehen wird, und er wusste auch, dass Judas ihn verraten würde. Aber er wusste auch, dass auf denjenigen, der ihn verraten würde, die ewige Verdammnis wartet. Und diese Woche hatten wir das hohe priesterliche Gebet studiert in Johannes 17, und auch dieses hohe priesterliche Gebet, was Jesus in Johannes 17 spricht, hat er wann gebetet? Eben auch exakt an diesem Donnerstagabend, und zwar nachdem das Passamahl genommen wurde und bevor sie in den Garten Gethsemane gekommen sind. Oder dann eben im Garten Gethsemane ist, kann ich nicht genau sagen. Und dort heißt es in Vers 12 von Johannes 17: Als ich bei ihnen war in der Welt, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Und Jesus selbst hat über seinen Auftrag hier auf Erden gesagt, das sind drei Punkte, die wir uns anschauen wollen: Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Und weiter sagt er: Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und weiter sagt er: Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Das sagt Jesus über sich selbst, deswegen ist er hier auf diese Erde gekommen. Jesu Mission hier auf dieser Erde war eine Rettungsmission. Er sagt von sich: Ich bin das Licht der Welt, der Sünder aus der Finsternis herausretten möchte. Er hat ebenso wie der Vater auch keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Das lesen wir in Hesekiel, Kapitel 33, Vers 11, da heißt es: Also wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Das sagt also Jesus. Und wenn Jesus ein solches Herz und eine solche Gesinnung hat, wie wird er nun Judas, der zu ihm kommt, um ihn zu verraten, wie wird er ihn angesehen haben? Judas, einer der Jünger, die mit ihm die letzten Wochen, die letzten Monate und auch die letzten Jahre persönlich unterwegs gewesen ist. Der Judas hatte ihn die ganze Zeit begleitet. Er hatte die Worte des Lebens gehört, die Jesus gesprochen hat. Er hatte gesehen, wie Jesus Wunder getan hatte, wie er Menschen geheilt hat. Und all die Worte des Lebens, die Jesus gesprochen hat, hatte auch Judas gehört. Er hatte Jesus aus nächster Nähe erlebt. Nun, wie wird er ihn wohl angesehen haben, wenn er jetzt den Judas, der ihm so nahe war, die letzten Wochen, die letzten Monate, die letzten Jahre, wie wird er ihn wohl angesehen haben? Und ich glaube, dass es ein Blick in Jesu Augen war, der von doppeltem Schmerz geprägt war. Zum einen war es ein Schmerz des Verrats. Judas war eben bekannt, dass und er wusste, wo sich Jesus um diese Zeit an dem Donnerstagabend wohl aufhalten würde. Und Judas hatte dieses Geheimnis dann gegen Geld an diejenigen verkauft, von denen er wiederum wusste, dass sie Jesus töten wollten. Und wie furchtbar muss es sein für einen Menschen, der mit einem anderen Menschen jahrelang zusammen gelebt hat und das eine Vertrauensbeziehung da gewesen ist und sie haben sich geliebt, wie furchtbar muss es sein, dann so von einem Menschen hinterhältig verraten zu werden. Das ist sicherlich der erste Schmerz gewesen, den Jesus hier gespürt hat, also ein Schmerz wirklich des Verrats und dann auch noch ein Verrat mit einem Kuss. Aber zum anderen ist es noch ein weiterer Schmerz, den Jesus in seinem Herzen gespürt haben muss. Und es ist der Schmerz, den wahrscheinlich auch nur dieses liebende Retterherz von Jesus verspüren kann, von dem wir vorhin gelesen haben, was seine Mission hier auf die Erde war, warum er gekommen ist. Ich glaube auch nicht, dass wir in dieser Tiefe diesen Schmerz vielleicht jemals so empfinden können, vielleicht noch Eltern oder also Väter, Mütter für ihre Kinder, die vielleicht ansatzweise so einen Schmerz empfinden können. Ein Schmerz dann, den Jesus hier empfindet über den ewigen Verlust und die ewige Verdammnis eines Menschen. Obwohl Judas so lange mit Jesus unterwegs gewesen war und sah, welche Freude und welches Leben von dem, was Jesus tat, ausging und welches Licht Jesus hier ausstrahlte, hatte er sich doch nicht für das Leben und für Jesus entschieden, sondern er hatte sich für das Geld entschieden. Er hatte sein Herz dem Bösen geöffnet und hatte sich gegen Jesus entschieden. Er war sich bewusst über das, was er tat, und in vollem Bewusstsein hat er eben gesagt, nein, nicht Jesus, sondern das Geld, das Böse hat ihn mehr gelockt. Und da hat er sich dafür entschieden, jeder, der Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Lesen wir in Johannes 8, 34. Und Jesus blickt ihn trotzdem an, vorbereitet mit diesem liebenden Blick und sagt nur, Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Und jetzt langsam verstehen auch die anderen Jünger, was hier vor sich geht. Bisher waren sie nicht so vorbereitet wie Jesus. Er wusste genau, was kommt. Ihn konnte hier nichts überraschen, aber die Jünger hatten es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden. Aber jetzt langsam verstehen sie, und da kommt zu unserem dritten Punkt, das ist die Reaktion der Begleiter von Jesus, die hier mit dabei waren. Ich habe es überschrieben mit die Reaktion der Begleiter, Verteidigung und Verletzung. Bei Jesus haben wir wie gesagt gesehen, dass er genau wusste, was auf ihn zukommen würde. Aber hier, die Jünger sind erstaunt darüber, verstehen jetzt, was hier vor sich geht, dass Jesus gefangen genommen werden soll. Und wie ist ihre Reaktion, nachdem sie jetzt erkennen, was hier vor sich geht? Nun, die erste Frage ist, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Der erste Gedanke, der sich im Herzen von diesen Jüngern breit macht, nachdem sie sehen, was hier passiert, dass ihr Herr und Heiland festgenommen werden soll, ist Gewalt. Man begegnet Jesus wie die Hohenpriester mit Schwertern und mit Stöcken. Und die erste Reaktion ist, auch wir müssen dreinschlagen. Gewalt, Angriff. Und hier offenbart sich das Herz, wie es noch bei den Jüngern zu diesem Zeitpunkt ausschaut, was in dem Herz wirklich drin ist. Zwar fragen sie noch zuerst den, von dem sie auch wissen, er ist der Herr und Meister und er ist derjenige, der gebieten darf, und fragen ihn: Herr, sollen wir dreinschlagen? Aber sie warten die Antwort überhaupt nicht ab. Stattdessen, wenn wir den Vers weiterlesen: Und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Aus dem Johannesevangelium wissen wir auch, wer von den Jüngern das war, der dem Knecht des Hohenpriesters hier das Ohr abgehauen hat. Der impulsivste von allen Jüngern, die Jesus hatte, Petrus. Und der, dem das Ohr abgehauen wurde, der ist auch namentlich bekannt. Auch im Johannesevangelium lesen wir das. Das ist der Malchus, der der Leidtragende war und dieses Ohr dann hier verlor. Und wir sehen, dass aus dieser Reaktion, aus diesem Gewaltimpuls, den die Jünger an den Tag gelegt haben, da ist nichts anderes entstanden als Verletzung. Der Malchus hat sein Ohr verloren und Petrus hatte Gewalt angewendet und hatte ihn verletzt mit einem Schwerthieb. Und jetzt, nachdem das Leid zugefügt wurde und das Ohr ab war und die Verletzung erfolgte, jetzt antwortet Jesus. Das ist unser vierter Punkt, die Reaktion von Jesus. Ich habe es überschrieben mit: Kein Widerstand, sondern Heilung. Vers 51, da antwortete Jesus und sprach: Lasst ab davon. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Wie anders schaut hier die Reaktion von Jesus aus als die Reaktion der Jünger? Jesus sagt: Lasst ab davon. In anderen Übersetzungen: Halt, stopp, kein Widerstand, sondern hört auf und nicht weiter so. Und nicht nur, dass Jesus seine Jünger hier auffordert, von der Gewalt abzustehen und keinen weiteren Widerstand zu leisten, kein weiteres Blut zu vergießen. Was er tut, entspricht genau dem, was wir vorhin uns angesehen hatten, über das, was er über seine eigene Mission gesagt hat. Er ist das Licht der Welt, er ist der Heiland, der auf die Erde gekommen ist. Und genau das tut er hier. Er heilt das, was verletzt wurde. Und wenn wir uns das anschauen, in der Stunde, da ihm persönlich, Jesus, das größte unbeschreibliche Leid zugefügt wird, dass er verraten wird, von einem seiner engsten Vertrauten, verraten gegen Geld mit einem Kuss und auch den Tod vor Augen hat und ganz genau weiß, was für Grausamkeiten auf ihn warten, heilt er immer noch Verletzungen, hat dieses Retterherz in sich. Und hier sehen wir, dass das Herz von Jesus doch so komplett anders ist als das Herz der Jünger und wahrscheinlich auch als das Herz von uns. Wir sehen hier bei Jesus, dass sein Herz voller Liebe, voller Frieden und voller Ruhe ist. Jesus ist nicht impulsiv. Er ist vorbereitet. Und das ist eine wirkliche Autorität, die hier vor den Hohepriestern und vor allen anderen steht. Was eine Stärke und was für eine Macht, in so einer Situation ruhig bleiben zu können und vorbereitet zu sein. Und dann auch dem zu folgen, was auch seine eigentliche Mission hier auf Erden ist, nämlich: Er ist der Heiland der Welt. Und das zeigt er hier auch am Malchus. Er heilt ihm sein Ohr. Nachdem diese Gewalt beendet und das Ohr des Malchus auch wieder zurechtgebracht wurde, jetzt wendet sich Jesus an die wirklichen Auftraggeber, an die wirklichen Strippenzieher von dem, was hier passiert. Er wendet sich jetzt an die Elite und an die Geistlichkeit des jüdischen Volkes. Unser fünfter Abschnitt, die Rede oder die Lehre Jesu. Da sagt er: Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und mit Stöcken. Als ich täglich bei euch war im Tempel, da habt ihr es nicht gewagt, die Hände gegen mich auszustrecken. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Wir sehen auch hier, dass Jesus die ganze Zeit über hinweg die absolut unangefochtene Autorität ist. Selbst in der Stunde seiner Verhaftung, wo andere doch eigentlich in Aktion treten müssten. Selbst hier ist er derjenige, der das Wort ergreift. Nicht die anderen sprechen, er spricht. Auch in Johannes 18 lernen wir, dass Judas mitsamt der Schar, als Jesus gesprochen hatte, zurückwich. Und was passierte? Sie fielen um. So sehr trifft das Wort von Jesus Christus und so sehr hat es Macht. Sie sind umgefallen und er spricht. Und was teilt ihnen Jesus hier mit? Er sagt ihnen, alltäglich war ich bei euch im Tempel und ich habe mit euch und dem Volk gesprochen. Ich habe euch Worte weitergegeben ohne Gewalt. Ihr hättet jederzeit die Möglichkeit gehabt, mit mir zu sprechen. Aber ihr habt euch überhaupt nicht getraut, gegen mich vorzugehen. Ihr habt euch nicht getraut, Hand an mich zu legen. Aber jetzt im Schutz der Dunkelheit, im Schutz der Nacht und im Schutz der Anonymität, wo keiner dabei ist, geschützt vor den Augen der Öffentlichkeit, hier traut ihr euch, gegen mich vorzugehen. Ihr, die Oberen des jüdischen Volkes. Öffentlich sagt er ihnen, predigt ihr Mose und die Propheten, aber hier wird offenbar jetzt im Schutz der Dunkelheit, was wirklich in euren Herzen ist. Feige seid ihr. Doppelzüngig, unredlich, wirklich heuchlerisch. Absolut feige Menschen. Hier offenbart sich, wer ihr wirklich seid. Und nachdem ihnen Jesus das klar gesagt hat, sagt er zu ihnen aber dies ist die Stunde, dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Er sagt ihnen klar, das, was ihr hier seht, was hier gerade vor sich geht, das seid zwar ihr, aber diese Stunde, die ist euch auch gegeben. Und es ist eure Stunde, es ist die Macht der Finsternis. Er sagt ihnen, was hier gerade vor sich geht, das hat was damit zu tun, dass der Fürst, der in der Luft herrscht, der Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams am Werk ist, dass der hier gerade dieses Werk deutlich sichtbar macht. Wir hatten letzte Woche in der Neujahrspredigt von Martin in Epheser 2 gelesen. Und auch hier heißt es in Epheser 2, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Verse 1 bis 3, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt. Und jetzt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Genauso auch hier. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Gedanken und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Ja, hier sehen wir, was hier vor sich geht. Auch die Ältesten, diese geistliche Elite, sind hier Kinder des Zorns, Kinder des Ungehorsams. Und was hier am Werk ist, ist dieser Geist, der in der Luft herrscht, derjenige, der die Macht der Finsternis beschreibt. Und auch wir über uns müssen sagen, ja, auch wir waren darunter. Wie es hier steht, unter ihnen haben auch wir alle, jeder Einzelne von uns, der hier ist, unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt. In den Begierden des Fleisches. Genau was auch die Ältesten und Hohepriester, egal wer es war, die ganze Geistlichkeit und auch Judas hier zeigen. Aber dann, und das haben wir auch letzte Woche gehört, aber dann kommt dieses große Aber, von dem wir auch heute in der ersten Stunde schon gelesen hatten. Das große Aber, was wir auch in Titus gefunden haben. Da heißt es nämlich, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und diese große Liebe, mit der uns der Vater seit jeher geliebt hat, wie es hier heißt, Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns jeher geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Ja, da sehen wir auch, diese große Liebe ist auch in dieser Stunde, da Jesus verraten wird, sichtbar geworden. In der Stunde des Verrats, in der größten Verletzung, das, was Jesus hier erfährt und dort, wo der größte Vertrauensbruch entsteht von einem, der ihn die letzten Jahre begleitet hat, hier zeigt sich, dass wer Jesus sieht, auch den Vater sieht. Es ist das Retterherz Jesu und das Retterherz des Vaters, das Judas, das uns und das auch dich hier ansieht. Es ist, wie wir bei Jesus gesehen haben, kein Widerstand gegen das Böse. Es ist kein Zurückschlagen. Bei Jesus ist es Heilung und Rettung. Dazu ist Jesus auf die Erde gekommen. Und hier kann auch ich immer nur wieder vor Gott kommen und dankend dann sagen, danke, Vater, danke, Jesus, dass du mich aus der Macht der Finsternis befreit hast. Danke, dass ich nicht mehr länger zurückschlagen muss, dass ich auch persönlich nicht länger Gewalt ausüben muss. Ich muss mich nicht länger verteidigen. Ich bin frei, weil du, Jesus, mich frei gemacht hast. Und wie wir gesehen haben, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wenn ich darüber nachdenke, dann kann man eigentlich immer wieder nur dieses Lied singen, O Gnade Gottes, wunderbar, was wir auch gerne im Anschluss dann singen würden. Und ich kann auch nur jedem sagen, wenn du diese Freiheit noch nicht hast, aber du diesen liebenden Ruf und diesen liebenden Blick Jesu siehst, diesen gnädigen Ruf, der auch dir ertönt, dann heißt es, komm zu Jesus. Komm zu Jesus, denn wie wir bei Judas sehen, es gibt auch ein zu spät. Und wie furchtbar, wie dann, wie Judas zu enden. Mit Jesus, dem Retter der Welt, dem liebenden Heiland zusammen gewesen zu sein, aber doch nie wirklich gelebt zu haben. Lassen wir uns auch diesen Text als eine Warnung, aber eben auch als eine Botschaft der Hoffnung und des Friedens im Gedächtnis sein. Amen.